Leaders and Missions. Der Podcast für Visionäre, Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Wir sprechen mit Menschen, die uns dadurch inspirieren, was sie auf den Weg bringen. Mit Macherinnen, Kreativen und Leadern, die durch ihre Visionen und Missionen den Wandel vorantreiben. Ich bin Carolina und heute spreche ich mit Tobias Wagner.
Die Pandemie hat uns das Homeoffice gebracht und wir reden heute über den Third Workspace, also die Alternative zwischen Head und Homeoffice, nämlich eine professionelle Büroumgebung dort, wo sie gebraucht wird, in der Nähe des Projekts oder der Mitarbeiter. Wie du richtig sagst, das Homeoffice keinesfalls bleibt natürlich und bleibt von großer Relevanz, aber nicht eine Lösung für alle. Nicht jeder ist infrastrukturell darauf eingerichtet, nicht jeder möchte das. Hinzu kommt ja, dass man Menschen, auch Teams zusammenbringen muss, was im Homeoffice nur bedingt möglich ist, dann nur remote. Also da spielt dieser Third Workspace eine Rolle.
Hallo Tobias, ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sind und du als Gast in meinem Podcast Rethinking Business ein bisschen mit mir über die Themen, die uns gemeinsam verbinden, sprichst. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Ehre ist ganz meinerseits. Ich freue mich mindestens genauso wie du.
Tobias, zuallererst die Frage, wer bist du? Was ist dir wichtig? Was machst du? Was macht dich aus? Damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können.
68er Jahrgang, aufgewachsen Garmisch-Partenkirchen, in den Bergen, dann in die Welt gezogen, mal in allen Kontinenten gearbeitet oder studiert. Betriebswirt vom Hintergrund, eine Zweitqualifikation, Psychologie. Was ist mir wichtig? Die große Welt ein Stückchen besser zu machen, ein tatsächlicher Anspruch. Im Übrigen meine zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter und mein aktuelles Projekt Share Your Space, das ich mitgründen durfte und als CEO führe. Und das sind wahrscheinlich meine Themen.
Die Welt verbessern, das sind ganz, ganz große Worte. Ich musste immer gleich an Superman und Superhelden denken.
Ehrlich.
Ja, save the world. Na, was heißt das für dich ganz konkret? Welche Themen möchtest du in dieser Welt verbessern?
Zum einen bin ich, glaube ich, seit ich denken kann, und es wird mir auch gesagt, insofern ein unzufriedener Mensch, als ich das, was ich sehe, immer in Frage stelle und mir dann auch überlege, was könnte man vielleicht anders machen und zum Besseren auch gestalten. Das ist mal ein grundsätzlicher Wesenszug. Das andere ist tatsächlich ein Anliegen, die Zeit, die wir verbringen und das, was wir tun, verantwortungsbewusst zu handhaben. Ich bin mir im Klaren darüber, dass es ein hehrender Anspruch ist, aber ich denke, jeden Tag in den Spiegel gucken zu können, nicht nur die Falten zu sehen, sondern zu sagen, das, was man macht, kann man vertreten, ist relevant.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe selber zwei Kinder, zwei Söhne. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber als die beiden in die Welt kamen, da hat sich alles so ein Stückchen verschoben und ja, als ob so ein innerer Hebel umgedreht wird und so, jetzt mache ich es besser. Jetzt muss irgendwas passieren in jeder Kleinigkeit, die man so tut. Ich habe mich viel mit dem Thema Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang auch auseinandergesetzt. Allein ausgelöst durch die Mensch gewordenen Windelberge, die sich da angefangen aufzutürmen. Ja, wo man gesagt hat, okay, das geht so nicht weiter, da muss ich sowas tun. Und da fängt man sich an, mit Themen halt viel intensiver zu beschäftigen, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ging dir das auch so?
Die Kinder haben alles verändert, das steht völlig außer Frage. Ich dachte immer, meine Güte, ich kann ein Unternehmen führen, dann werde ich ein Kind erziehen können. Da werde ich ja noch regelmäßig eines Besseren belehrt, dass das nicht ganz so einfach ist. Man sieht die Verantwortung vielleicht noch mal deutlicher, aber ich habe die für mich vorher schon ein Stück weit so gesehen. Ich habe gesagt, ich habe Betriebswirtschaft studiert. Natürlich stellt sich die Frage, was für einen Beruf ergreift man, welche Aufgaben möchte man lösen, welche Unternehmen würde man gerne von innen sehen und dann auch in Verantwortung führen. Und da gibt es, glaube ich, seit Tag 1 bei mir relativ feste Vorstellungen, was würde ich machen, wo kann ich vielleicht auch gut sein und wo wäre ich es nicht, dass wir Kinder haben Und in Generationen denken ist dann einfach nochmal ein Verstärker, aber nicht der einzelne Auslöser.
Mhm. Lass uns mal dein aktuelles berufliches Projekt anschauen. Share Your Space. Was macht ihr da genau?
Gerne. Share Your Space haben wir 2019 gegründet. Es ist ein digitaler Marktplatz für die An- und Vermietung von Workspaces aller Art. Im Grunde genommen Airbnb für die Office-Welt. Was steckt dahinter? Unser Mission Statement ist Boosting Flexibility and Sustainability in the Office World. Also zwei Begriffe, Flexibilität auf der einen Seite, Nachhaltigkeit auf der anderen Seite. Da kommen wir sicherlich noch dazu, wie wir das umsetzen und warum wir glauben, dass Share Your Space zu diesen beiden Pfeilern beiträgt. Aber im Kern ist es eben dieser digitale Marktplatz. Es ist ein PropTech, so würde man das heute nennen. Also Startup-Tech, PropTech, digital. Und ein sehr kleines, zartes Pflänzchen, nicht das einzige Engagement und die einzige berufliche Aufgabe, die ich habe, aber mein Herzensanliegen und von den vielen Projekten, Dingen und Ventures, die ich in meinem Leben erfahren durfte, das mit dem größten gesellschaftlichen Anliegen und das mir am wichtigsten ist.
Hm. Hm. Jetzt mal ganz praktisch gedacht, jetzt haben viele schon das Thema. Sie haben Namen gehört, Sie haben das Schlagwort PropTech gehört. Was heißt das ganz genau? Plattform?
Gerne. Auf diesem Marktplatz kann jeder, der Workspace besitzt, das kann ein Eigentümer sein, ein Mieter, ein Untermieter, diesen Workspace zur Vermietung, zur Buchung anbieten. Und jeder, der Workspace braucht, sei es ein Multinational Corporate oder der Freelancer, der irgendwo einen halben Tag Aufenthalt hat oder beim Kunden arbeiten möchte, in Kundennähe einen Workspace buchen, jeglichen Workspace. Drei grobe Kategorien: der Schreibtisch, der im Regelfall stundenweise, tageweise oder vielleicht jeden Donnerstag in der Woche angemietet wird, dann das ganze Thema der Meeting- und Konferenzräume und das dritte tatsächlich Büros. Seien sie, das heißt ein Open Space, es ist ein einzelnes Zimmer, kleiner, größer, zur alleinigen Nutzung oder Coworking, also gemeinsam mit Dritten in der gleichen Fläche zur gleichen Zeit. Das ist diese Drehscheibe. Ein Stück weit kennt man das eben mit den Unterkünften von Airbnb und das haben wir realisiert. Was ist das Besondere dran? Der gewerbliche Büromarkt, in dem ich mich viele Jahre bewege, in Summe bewege ich mich in dieser Real Estate-Industrien doch schon bald 3 Jahrzehnte, der ist eben sehr starr und durch langjährige Mietverträge gekennzeichnet. Ein Mietvertrag ist wie ein Bond, ein für den Investor wie eine Art Wertpapier. Ich vermiete etwas 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre und habe eben eine langfristig gesicherte, gleichmäßige Miete auf der Fläche. Und die Welt ist nun mal dynamisch. Projekte, Unternehmen, selbst eine öffentliche Hand ist heute dynamisch. Du bist dynamisch, Teams sind dynamisch, wir sind dynamisch. Und das ist doch dann sehr vermessen zu glauben, dass die Räume, die Mauern, in die man sich im wahrsten Sinne des Wortes einpfercht, dass die 10 Jahre, 15 Jahre, 5 Jahre passen sollen. Mein Firmenanzug passt mir heute auch nicht mehr so ganz. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit dem Hochzeitskleid aussieht. Vielleicht bist du schmaler oder vielleicht bist du fester. Vielleicht hast du auch noch die gleiche Figur.
Nee, habe ich nicht.
In Ordnung. Jedenfalls müssen ja im Grunde genommen Räumlichkeiten und Workspaces mitatmen und das ist in dieser traditionellen Welt nicht vorgesehen und wir haben gesagt, Mensch, das muss man viel flexibler handhaben können. Office as a Service muss da sein, wo ich das Office brauche, wann ich es brauche und auch nur genau für die Zeit, die ich es brauche und das ist schon der Kerngedanke dieses Marktplatzes.
Ich finde das insofern sehr spannend, die Idee, weil so das Thema Coworking ist ja in vielen Großstädten ein sehr etabliertes Modell. Ja, sind sicherlich auch ein Teil. Viel spannender finde ich das, was du machst, gerade im ländlichen Raum.
Ja.
Warum? Weil man da ja viel mehr Themen noch hat als in der Stadt. Und Infrastruktur ist ein Riesenthema, nicht nur räumliche Infrastruktur, sondern tatsächlich der Arbeitsweg. Ich arbeite aktuell auch in einem Projekt mit, das heißt Hub45. Und das ist ursprünglich mal ausgelöst worden durch die Sperrung der Ramedetal-Brücke an der A45. Deswegen heißt das auch Hub45, das Projekt. Warum? Weil viele Milliarden Euro an Schaden entstanden da sind durch diese gekappte Infrastruktur. Warum? Weil die Arbeitgeberin in der Region ihre Arbeitnehmerinnen verloren haben aufgrund der Tatsache, dass die Arbeitswege zu lang wurden.
Ja.
Ja? So, und da hat sich zum ersten Mal dieses Thema dezentrales Arbeiten massiv in diesem ländlichen Raum manifestiert in einem Problem, also in einem wirklich wirtschaftlichen Problem, sodass von politischer Seite aus der Bedarf entstanden ist, da müssen wir was tun, da müssen wir helfen. Ja. Mhm. Und hätte ich damals gewusst, als das Ganze anfing, dass man vielleicht auch mit den Plattformen reinsteigen könnte, dann wäre das vielleicht ein ganz, ganz großer Weg gewesen, weil am Ende des Tages dieses Projekt, das macht ganz viel sichtbar. Das macht Coworking und Shared Office Möglichkeiten sichtbar, damit eben die Arbeitnehmerinnen einen voll funktionierenden, guten Arbeitsplatz bekommen und dezentral arbeiten können und eben nicht ins Homeoffice gehen. Ja, weil das für viele halt auch nicht die Lösung ist. Ja, das hat auch was mit Vereinsamung zu tun an der. Und auf der anderen Seite gibt es viele Unternehmen, die nach der Pandemie sehr viel Leerstand haben in ihren eigenen Büroräumen, die aber nicht jetzt einfach abstoßen möchten, weil sie haben ja im Kern schon die Anzahl der Mitarbeitenden, aber öffnen jetzt ihre eigenen Räume im Shared Office Modell nach außen und sind aber kein klassischer Cowork, ja, sondern eher so eine Art, wir wollen so eine Bürogemeinschaft werden, vielleicht auf Zeit, vielleicht wollen wir beides etablieren, sie tasten sich da lange ran und da hilft eben dieses Projekt HUB45 extrem, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, Dinge sichtbar zu machen, aufzuklären, auch was für verschiedene Typen an Coworking überhaupt gibt. Und das finde ich ganz spannend. Und gerade in diese Themen zahlt ihr mit eurem Produkt, sag ich mal, oder auch Serviceleistung ja extrem mit ein.
Ja, du sprichst schon die richtigen Punkte an. Vielleicht mal zu dem Ort. Man kannte vor der Corona-Pandemie im Grunde genommen nur das Head Office, also der Mitarbeiter ist klassisch. Natürlich gab es da auch schon Remote-Arbeit, aber verteilt allen voran die großen globalen Unternehmen, die sagen, wir lassen Offshore programmieren oder haben vielleicht Prozesse ausgelagert in Regionen, in denen die Lohnstrukturen günstiger sind. Da gab es schon, aber im Kern gab es das Head Office. Die Pandemie hat uns das Home Office gebracht und wir reden heute über den Third Workspace, also die Alternative zwischen Head und Home Office, nämlich eine professionelle Büroumgebung dort, wo sie gebraucht wird, in der Nähe des Projekts oder der Mitarbeiter. Wie du richtig sagst, das Home Office keinesfalls bleibt natürlich und bleibt von großer Relevanz, aber nicht eine Lösung für alle. Nicht jeder ist infrastrukturell darauf eingerichtet, nicht jeder möchte das. Hinzu kommt ja, dass man Menschen, auch Teams zusammenbringen muss, was im Homeoffice nur bedingt möglich ist oder dann nur remote. Also da spielt dieser Third Workspace eine Rolle. Das Zweite, was du ansprichst, ist Stadt-Land. Vollkommen richtig. Wir hatten da ein großes Spannungsverhältnis, haben das ja immer noch in der Republik. Und wir sehen, dass Mitarbeiter gar nicht mehr bereit sind, potenzielle Mitarbeiter oder schon gebundene Mitarbeiter, lange Wegstrecken in die Stadt hineinzunehmen, um dann in eben Head Office zu kommen. Und da ist die Frage, wie kriegt man in der Region diese Mitarbeiter gewonnen und beschäftigt und gibt ihnen zu dem Homeoffice eine Alternative? Ich habe angesprochen, ich komme aus Garmisch-Partenkirchen. Tausende von Menschen machen sich da jeden Morgen nach München auf. Das sind 90 Kilometer, prügeln je nach Bleifuß die A95 in 20 bis 60 Minuten da an den Stadtrand und nach Verkehr dann nochmal eine Stunde in der Stadt und das Gleiche zurück. Verlorene Lebenszeit, keine Qualitätszeit, keine Arbeitszeit, ein großer Carbon Footprint über diesen Verkehr. So, auf der anderen Seite haben wir in Garmisch-Partenkirchen Unternehmen, die große Teilzeitarbeitsplatzstrukturen haben. Da ist also vormittags jemand da, nachmittags fehlen dann 300 Leute und die Schreibtische stehen alle da, plug and play, fertig zur Arbeit. Es gibt auch natürlich kleine Büros. Und ein Arbeitgeber, der aus München kommt und sagt, ich möchte neue Mitarbeiter gewinnen in der Region, die kann ich in München vielleicht gar nicht mehr finden, die kann auch die Wohnung nicht bezahlen, die wollen auch diese Wege nicht auf sich nehmen. Sagt, okay, dann brauche ich ja dort Infrastruktur. Und diese Infrastruktur in der alten Welt hätte das bedeutet, ich baue oder aber ich miete 10 Jahre was an. Das ist nicht die aktuelle und die zukünftige Welt, die eben eine flexiblere ist, der sagt, hey, toll, vielleicht klappt dieses Experiment ja auch gar nicht, oder ich expandiere, brauche noch 10 Leute dazu, oder ich stelle das Team wieder aus und möchte mich dann nicht auf Dauer an einen Space binden, sondern eben projektbezogen auf Zeit flexibler damit arbeiten. Und die Lösung, jetzt komme ich auf diese Teilzeitarbeitsplätze, die nur ein Beispiel sind, liegt im Bestand. Die Republik ist bebaut. Wir haben allein in Deutschland über 500 Millionen Quadratmeter Bürofläche. Da sind noch gar nicht die Workspaces und Meetingzonen dabei, die in der Hospitality-Industrie sind oder die aus anderen Asset-Klassen kommen. Schon vor Corona wussten wir, dass diese Büros und Arbeitsplätze zu 70% der Zeit ungenutzt sind. Bei einer 365-24-7-Betrachtung. 70%. Das Homeoffice hat es jetzt nochmal nach oben geschraubt. Es ist wie ein Fahrzeug, ein Auto. Das heißt, Fahrzeug parkt aber 23 Stunden und wird eine Stunde bewegt. Die 23 Stunden, die steht, könnte es jemand anders nutzen. So haben sich die Sharing-Ansätze in der Mobilität ja schon ein Stück weit durchgesetzt. Und wir haben gesagt, genau das ist notwendig, wenn wir über Büros reden. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema neben der Flexibilität, die Nachhaltigkeit. Warum? Wir haben nicht zu wenig Workspace in der Republik. Wir haben ganz viel, wenn man den besser ausnutzt, intensiver ausnutzt, zeitlich, dann können wir uns den einen oder anderen Neubau sparen, die grüne Wiese stehen lassen, müssen die Straße nicht hinbauen und den Verkehr nicht produzieren dorthin und nicht den Sondermüll von morgen im Grunde genommen hinstellen, den wir dann mit tollen Architekturpreisen prämieren und dann zertifizieren über DGNB, LEED oder BREEAM und sagen, das wäre nachhaltig, das ist Kaisers neue Kleider. Und das ist eigentlich schon dieser Geburtsgedanke von JS Space, und da schließt sich auch wieder der Bogen zu der Frage, die du hattest, das ist so Purpose. Und mich hat es natürlich immer schon umgetrieben in diesen 30 Jahren, die ich jetzt in diesen Real Estate Industrien unterwegs bin. Da sind wir für 40% des Carbon Footprints weltweit verantwortlich. Verkehr ist nur für 8% verantwortlich. Eigentlich müssten sich Menschen nicht auf Straßen kleben, sondern an Häuser. 40%.
Ja, 40%. Schönes Bild. Ja, genau.
Und wie beantworten wir das? Wie lösen wir das? Dieses Thema Klimawandel, Carbon Footprint. Und da ist Sharing ein, wenn nicht der größte Hebel, um das Thema Carbon Footprint pro Quadratmeter bezogen auf Leistungsstunde und Output runterzubringen.
Ja. Ja, ich würde das noch ergänzen damit, also wenn man wirklich mal den Kopf ein bisschen weiter aufmacht und weiter denkt, finde ich tatsächlich, dass das, was ihr da macht, oder das ganze Thema Sharing ist es und Bereitstellung von Raum und Zugang, ist Teil der Grundversorgung.
Richtig.
Ja. Und damit ist es ein hochpolitisches Thema. Aber ich weiß, du bist da in dem Bereich halt auch ein bisschen organisiert und engagiert. Ja. Wir haben ja alle, die nicht im Immobilienmarkt unterwegs sind, wo ich übrigens auch viele, viele Jahre unterwegs war, und mich viel mit dem Thema beschäftigt habe, wie und wo wollen wir in Zukunft arbeiten bis heute und wie werden Städte gebaut, wie wird urbaner Raum erschlossen etc. Wir haben ja diese großen Zertifikate, diese ESG ist so ein Thema, was uns beide, glaube ich, viel beschäftigt hat. Aber weder in das Thema Nachhaltigkeit noch in das Thema Social zahlt das Thema Work bisher ein. Wobei es ja genau wir sind, die sich jeden Tag von A nach B begeben, schlafen, leben, arbeiten. Das ist unser klassisches Dreieck, in dem wir sind. Warum ist das so? Was glaubst du, warum ist das so, dass das bisher nicht berücksichtigt worden ist?
Also wir sehen, man muss ganz ehrlich sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist in der Immobilienwirtschaft sehr stark, also erstens sehr spät gekommen, später als in anderen Industrien, zweitens ganz stark mit dem Thema Greenwashing verbunden. Und warum ist es so, es ist so viel Geld verdient worden und es wird so viel gefeiert und es ist so gut gelaufen, dass vielleicht dieser Zwang denn nicht da war. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und nun ist diese Immobilienindustrie ja durch eine Vielzahl von Akteuren geprägt und Rollen. Also alleine an dem Bau sind über 30 unterschiedliche Rollen beteiligt bei einem, wenn es nicht klein nur eine Hundehütte ist, sondern mal was Größeres gebaut wird. Die haben unterschiedliche Interessen. Das ist pekuniär, anders motiviert beim Architekten als beim Projektentwickler anders, denn beim Asset Manager? Und gibt es einen gemeinsamen Nenner zum Thema Nachhaltigkeit? Nein, gibt es nicht. Und am Schluss zahlt der Mieter die Nebenkosten und dann ist eh wurscht, solange die bezahlen. Das hat sich dann verändert mit dem sogenannten Green Deal, den die Europäische Kommission auf den Weg gebracht hat und dem, was dann da rausfiel, ESG und Taxonomie, du hast das angesprochen. Die Grundidee, dass man Kapitalströme und Investitionen in nachhaltige Anlagen lenkt, und das hat auch die Immobilienwirtschaft getroffen. Und zum allerersten Mal, und dieses Thema ist noch nicht ganz so alt, sind Zwänge aufgekommen für viele Beteiligte zu sagen, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für meine Immobilie? Ist meine Immobilie zukünftig noch finanzierbar, handelbar? Wie sehen die Versicherungsprämien darauf aus? Es gibt den Begriff des Stranded Assets. Muss man sich vorstellen wie ein Auto, bei dem die Bremsbeläge nicht mehr funktionieren und das der TÜV aus dem Spiel nimmt. Das kann mit Immobilien passieren. Und alle wie die aufgescheuchten Hühner geben sich jetzt Mühe, Immobilien nachhaltig zu machen. Aus der Regulatorik, also eigentlich über einen gesetzgeberischen externen Zwang. Was passiert? Man zählt jetzt Carbon Footprint pro Flächeneinheit. 1 Kilo CO2, um es mal vereinfacht zu halten. Das ist der erste Wurf. Das ist im Grunde genommen ein Schildbürgerstreich, weil das würde bedeuten, ein Gebäude, das man gebaut hat und das leer steht, das nicht beheizt wird, wäre nachhaltig. Also da spotten ja nicht mehr nur die Hühner, das ist ja lächerlich. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast. Räume und Gebäude sind nie Selbstzweck, sondern wir leben, arbeiten in der gebauten Welt, im umbauten Raum. Und am Schluss steht eine Lebensstunde, eine Wohnstunde, eine Arbeitsstunde im Büro, eine Kochstunde, eine Einkaufsstunde eines Menschen dahinter, die in diesem Raum sind. Und wenn wir zu einer besseren Flächenauslastung kommen, würde das bedeuten, dass vielleicht ein Gebäude im Mehrschichtbetrieb in Anführungszeichen geheizt wird, weil es einfach länger genutzt und intensiver genutzt wird, auch am Wochenende oder vielleicht auch nachmittags, wenn vormittags alle in die Teilzeit aus der Teilzeitarbeit rausgegangen sind. Und wir haben absolut gesehen mal ein bisschen mehr Heizung auf dem Gebäude, aber bezogen auf die Arbeitsstunden, die hinten rausfallen, das, was die Menschen machen, der eigentliche Zweck von Fläche, sehr viel niedrigeren Carbon Footprint. Das verstärkt sich noch, wenn wir jetzt den arbeitsplatzbezogenen Pendelverkehr hinzuziehen und sagen, die Wege werden kürzer. Am Schluss ist es ganz simpel. Das nachhaltigste Gebäude ist das Gebäude, das nicht gebaut werden muss, weil das, was da ist, schon funktioniert. Und der beste Arbeitsweg ist ein möglichst kurzer. Und aus diesen beiden eigentlich unmittelbar einleuchtenden Sätzen erschließt sich, warum Sharing so sinnvoll ist und wie diese 500 Millionen Quadratmeter, die sich überall in der Republik befinden, Lüneburger Heide, Konferenzraum auf der Berghütte, Stadtzentrum logistisch gut erschlossen, nahe Flughafen, wenn wir die besser auslasten, warum wir eigentlich so viel bewegen können.
Du hast jetzt gerade ein kleines Wort genannt, eigentlich. Was sind denn die großen Hemmschwellen aus deiner Sicht, oder Barrieren, die beseitigt werden müssen, damit wir an der Stelle weiterkommen? Weil wir halten es nochmal fest, Stand heute, Fakt ist, dieses Thema zahlt noch nicht da rein.
Richtig. Also das erste Mal, die Taxonomie und die ESG, das Regelwerk, das aus diesem Green Deal gelaufen ist, hat diesbezüglich einen wirklichen Geburtsfehler, einen methodischen Fehler. Carbon, also in dem E von ESG, für S ist Social und G ist Governance, die Kriterien, die das E definieren, ist das Wichtigste, Carbon Footprint pro Flächeneinheit. Ja. Dass die Fläche Mittel zum Zweck ist, also einen Output erzeugt, spielt nicht mit rein. Ist ein methodischer Fehler. Erklärt, warum das leerstehende Gebäude als nachhaltig gilt. Obwohl es eine Ressource ist, die mit Aufwand realisiert worden ist, die man intensiver und besser nutzen könnte. Das wird sich in Zukunft ändern. Also ein Beispiel, und das ist ganz konkret, ist, wir haben zusammen mit relevanten Partnern gesagt, diesen Geburtsfehler muss man beheben. Man muss die Taxonomie erweitern um eine einfache Variable, nämlich die Produktivität der Fläche. Das lenkt dann den Score. Das heißt, ein Gebäude, ein Immobilienbetreiber, ein Asset Manager sagt, er ermöglicht sowas wie Coworking, er ermöglicht sowas wie Sharing, kriegt einen besseren Score in der Bewertung seiner Immobilie mit der ganzen Konsequenz, dass es eben kein Stranded Asset mehr ist vielleicht, sondern dass es günstige Versicherung, handelbar, bessere Finanzierungskonditionen. Das ist ein Ansatz. Der zweite Ansatz, natürlich müssen wir diese Sharing-Prinzipien und die Sharing-Economy, die in diesem Bereich komplett neu ist, auch erst in die Köpfe denn hineinbekommen. Ich hatte dieses Share Your Space vorgedacht 2012, da hatte ich eigentlich schon Lust, das anzupacken. Es wäre viel zu früh gewesen vor seiner Zeit. Ich hatte dann damals das Vergnügen, als Vorstandsvorsitzender in der Nemetschek-Gruppe diesen Konzern zu führen und kam dann aus vielerlei Gründen nicht mehr zu Share Your Space, lag so in der Schublade. Und wenn wir heute gucken, dann sehen wir, jeder Dritte in Deutschland kann mit dem Begriff Airbnb prinzipiell mal was anfangen, weil er selber mal eine Unterkunft gebucht hat oder es von jemand gehört hat oder auch in der Zeitung gelesen hat, dass da was schlecht läuft, weil da vielleicht irgendwelche Einnahmen steuerlich nicht erklärt werden. Will ich gar nicht werten, aber wir sehen, Sharing findet da Einzug. In der Mobilität verstehen die meisten das mit dem Fahrzeug, dass es so gemeinsame Fahrzeugnutzung Sinn macht. Und jetzt ist es ja die Herausforderung, das Sharing-Prinzip, die Idee dahinter und diese Konzepte in die gewerbliche Immobilienwirtschaft zu übersetzen und in die Köpfe der Entscheidungsträger zu bringen. Das ist ein Marathon. Also ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das weiß morgen jeder. Aber mit jedem, mit dem wir sprechen, versteht das? Wir sehen jeden Tag zunehmend, dass das an Relevanz gewinnt. Und am Schluss sind es ja nicht wir als Marktplatzbetreiber, sondern all die vielen Akteure, die Unternehmen, Menschen, Vermieter, Buchende, Nachfrage, die dazu beitragen, das ist ein Community-Thema. Ich würde fast schon sagen Bewegung und bitte jetzt nicht in die esoterische Ecke. Überhaupt nicht, sondern es ist am Schluss ja hardcore ökonomisch. Find your best place, the office that fits your purpose. Und auf der anderen Seite, ich habe eine Fläche und make money and save the world. Mit meiner EDA-Fläche verdiene ich noch Geld, weil ich sie breiter zur Verfügung stelle. Also durchaus ganz handfeste monetäre Anreize. Das wird dazu beitragen. Für mich steht es außer Frage, bottomline, das Office as a Service, everywhere und anytime eine Commodity sein wird. Die Frage ist, wie schnell kommt's? Ob wir dann diejenigen sind, die das bestimmt haben und Airbnb 2 sind, dahingestellt. Aber dass das definitiv kommt, ist für mich klar wie Kloßbrühe. Und natürlich hat die Pandemie da wie ein Brandbeschleuniger auf die Themen gewirkt. Und der Klimaschutz ist eine permanente Herausforderung.
Das sowieso. Wir diskutieren diese Themen ganz viel bei uns im Netzwerk der Future Women. Da gibt es eine große Breite an tollen Akteuren, die sich aus der Baubranche, die sich genau mit diesen Themen auch auseinandersetzen, natürlich immer aus ihrer eigenen Perspektive. Aber es ist genau, wie du sagst, der Bestand ist unser größtes Thema aktuell. Und der Immobiliendip, der hat herbeigeführt, dass sich zum ersten Mal seit Jahrzehnten fast alle Akteure mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen. Ja. Warum? Ich meine, die ganzen Immobilienentwickler sind nach und nach jetzt den Bach runtergegangen. Es gab eine extreme Bereinigung des Marktes, was das angeht. Mhm. Wir haben nicht mehr diese vielen neuen Glanzprojektchen, sag ich mal, auf die sich alle stürzen. Nein, sie müssen jetzt alle in den operativen Betrieb zurück, ja, und an dem, was da ist, halt arbeiten oder sie gehen unter. Und ich finde, in diesem Wandel steckt auch eine extreme Chance, Dinge, wie du oder auch ich sie vorwärts bringen wollen, dass die überhaupt mal die Möglichkeit halt haben, auch vorwärts zu kommen. Und das finde ich großartig. Ja.
Also in jeder Krise steckt immer auch Chance und die Krise zeigt ja, dass ein System, das vielleicht über lange Jahre tradiert wurde, so wie es ist, nicht mehr in allen Konsequenzen in die Zukunft reicht und sowohl große als auch kleine Unternehmen, private und staatliche Akteure sind gezwungen, dann in diesen Schwierigkeiten und zu diesen Herausforderungen Lösungen zu produzieren und dann schafft es Raum. Das ist alles nicht leicht, das steht außer Frage. Aber ich bin da doch so ein Stückchen grundpositiv und merke, dass die Veränderungen, die wir heute in der gewerblichen Immobilienwirtschaft feststellen, durch externe Regulatorik, ESG. Durch eine Krise, die vielleicht vielleicht schneller gekommen ist, als der ein oder andere erwartet hat, aber wer schon länger in diesen Märkten unterwegs ist, weiß, dass wir sowas auch schon zweimal hatten oder vielleicht schon dreimal hatten, nicht ganz so unerwartet. Und jetzt kommt so ein perfekter Sturm zusammen und jetzt machen sich doch kleine Unternehmen, innovative Unternehmen und andere Akteure auf, da was zu verändern, und das stimmt mich denn positiv. Und so packen wir das natürlich auch an. Und am Schluss, kommen wir mal ganz weg von der Immobilienwirtschaft, wenn man sowas wie das Thema, sind wir beim Eingang unseres Gesprächs, Purpose, Klima, Superman, die Welt zu verbessern, wenn wir das denn ernst nehmen, womit wir konfrontiert sind, dann bleibt uns doch auch gar nichts anderes übrig. Ende Gelände. Also brauchen wir Antworten. Und ich bin immer ein Tech-Fan. Ich war immer jemand, der gesagt hat, Tech produziert Lösungen.
Ich bin auch ein riesen Tech-Freundin, ganz, ganz groß. Ich habe bin ich, definitiv. Aber ich glaube fest daran, dass am Ende, egal was für Hilfsmittel uns bereitstehen, ja, ob das Hardware oder Software oder KI, was auch mal ist, ne? So, wir müssen es machen.
Die Menschen
müssen es machen. Wir müssen es machen, genau. Ja, und kein anderer nimmt uns das ab. Also wenn du nicht aufstehst und sagst, ich nehme jetzt genau dieses Thema in die Hand und schau zu, dass das Thema Sharing in Score von ESG mit reinkommt, dann macht das keiner.
Richtig.
Ja, dann macht das keiner.
Ja? Aber das fand ich ja, war ja auch eine Frage von dir, wer bin ich so? Ich habe gesagt, ich bin, seit ich denken kann, unzufrieden, mich treibt ja sowas an. Ich sehe sowas und denke mir, hey, da müsste man was machen, und jetzt kommen wir zu dem Mann. Mann ist immer total uninteressant. Was kann man selber mit anpacken? Und dann so denken, es macht total Spaß, und dann auch noch Hand anlegen, ist noch geiler. Ich habe immer Freude gehabt an diesem, an Projekten, an Unternehmertum, an etwas, an Veränderungen. Und deswegen ist das Mannsinn am Schluss wir. Es wäre völlig vermessen zu sagen, ich alleine wäre da irgendwo hochrelevant. Am Schluss sind es auch diejenigen, die sich solchen Konzepten anschließen, die es mittragen, die sagen, die machen das mit. Das sind große Unternehmen, das sind kleine Agenturen, das sind ganz unterschiedliche, es sind viel zu wenige noch. Wir müssen da im Grunde genommen, wir müssen am Schluss in dieser Republik an jeder Stelle, in jeder Straße sagen, wenn ich arbeiten möchte, finde ich da was, weil es ist Fläche dazu da, die sich eignet und die man besser nutzen kann, und dann schafft man diese Dinge. Und ja, nochmal zu der Krise, die schafft auch gelegentlich immer mal so Aufbruchsstimmungen dann für diejenigen, die es anpacken wollen, und so sind wir angetreten bei uns in diesem kleinen Unternehmen, und das treibt uns um.
Tobias, eine Frage zum Schluss möchte ich dir noch gerne stellen, und zwar, wir beide arbeiten ja schon ein bisschen länger. Du hast es vorhin angesprochen. Was hast du vorhin gesagt? 30 Jahre?
30 Jahre Immobilienwirtschaft sieht man
Wahnsinn.
Natürlich mein Gesicht jeden Morgen. Nein,
ja. Bei mir sind es ein bisschen über 20 Jahre. Aber trotzdem, das ist eine lange Zeit.
Ja.
Jetzt kommen schon die nächsten Generationen hinten dran. Was möchtest du jungen Menschen mitgeben, die sich in diese Arbeitswelt begeben? Und überlegen, was sie tun. Was würdest du ihnen sagen, wo und wie wollen wir in Zukunft arbeiten?
Also ich bin ja vielleicht primär erstmal mehr Unternehmer als ein klassischer Immobilienmensch. Und deswegen gilt das über diese Immobilienwirtschaft hinaus. Ich glaube, das Thema, sich generell zu fragen, was man tut, kann man das vertreten, geht es mit Verantwortung einher? Halte ich persönlich für fürchterlich relevant. Ich wäre ganz schlecht gewesen in Ölgeschäft, Frauen vermieten und Waffen liefern. Welches Gehalt ich bekommen hätte, ich hätte davon nicht gedacht. Diese Grundprinzipien vielleicht zu hinterfragen und dann dazu zu stehen und auch mal was auszuschlagen und zu sagen, man macht was nicht, weil es kompromittiert. Erste Sache. Die zweite Sache ist, dieses Nicht-Akzeptieren und rundgeschliffen werden haben wir immer schon so gemacht und machen wir weiter. Was ich für schwierig finde in unserer Kultur, dieses die fehlende Bereitschaft, jungen Leuten mehr zuzutrauen und sie auch loslaufen zu lassen und gerade was zu verändern. Denn nur in Innovation und in neuen Generationen werden die Lösungen produziert zu den Problemen, die wir ja als ältere Generation geschaffen haben. Also das ist was grundsätzlich, ist es leichter gesagt als getan, aber da, glaube ich, muss die Bereitschaft mal sein, in Positionen und mit Teams und mit Vorgesetzten jenseits von Hierarchien Federhandschuhe hinzuschmeißen, zu sagen, ich glaube, das kann man besser machen und so macht man es und lass es uns ausprobieren, das wären meine Vorschläge. Also dieser Unternehmergeist, wir haben da zu wenig, wir brauchen mehr Unternehmer, unternehmerisches Denken im Sinne von verändern, viel mehr, wir haben bei 5.000 Startups in Deutschland, die Unternehmen, die heute den DAX 30 dominieren, sind alle schon etwas ältere Generationen in der Geburtsstunde und das wäre mein Zuversicht, Dinge anzupacken, zu verändern, gegebene Strukturen nicht zu akzeptieren und auch Risiken einzugehen. Ich glaube, wenn man jung ist, dann kann man das noch viel leichter machen. Als wenn man Kinder hat, wie du und ich, dann stellen sich nochmal so ein paar andere Fragen, was Zeit anbelangt. Aber wenn man da nichts zu verlieren hat, Rucksack packen, losziehen in die Welt und die Welt erobern. So wurde der amerikanische Kontinent wahrscheinlich entdeckt, von wem auch immer. Also das halte ich für ganz, wären so meine grundsätzlichen Empfehlungen. Klingt jetzt alles sehr wolkig, aber ich glaube, man kann sich da durchaus konkret was drunter vorstellen.
Tobias, vielen lieben Dank, dass du uns ein bisschen in deine Welt hast blicken lassen. An alle Hörerinnen da draußen, wir packen euch definitiv noch ganz viel mehr Informationen in die Shownotes. Wenn ihr eine Frage an Tobias habt, fragt ihn, er ist offen.
Jederzeit, also immer zugreifen, gerne. Ich freue mich. Das ist das Miteinander, das wir ja angesprochen haben. Gerne.
Genau, also vielen lieben Dank.
Die Ehre war ganz meinerseits. Eine Riesenfreude hat es mir gemacht. Und in dem Sinne.
In dem Sinne. Tschüss. Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.